Hey, ich grüße dich an diesem wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Titel Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an. Mit mir, dem Alex, am Mikro. Und du hast zum genau richtigen Zeitpunkt dein Radio eingeschaltet. Zu Beginn haben wir ein paar Fragen zur persönlichen Gewissensforschung für dich herausgesucht. Hier hörst du die Jennifer Mikrofon. Sie stellt dir einige Fragen und sie möchte damit dein Gewissen ansprechen. Dir sozusagen ins Gewissen reden. Sie möchte dich dadurch vor allen Dingen zum Nachdenken darüber anregen. Diese Gewissensgeschichte hier ist vierteilig. In der heutigen Folge hörst du Teil 1. Wenn ich persönlich ein reines Gewissen habe, so liegt für mich darin eine gewisse Freude, Leichtigkeit und Motivation für den Wandel mit dem Herrn aus einer ungetrübten Gemeinschaft mit ihm und mit den Menschen um mich herum. Ist mein Gewissen jedoch belastet, so wirkt sich das immer irgendwie lähmend aus und besonders auch auf eben diese Beziehungen. Vielleicht erlebst du das ja auch so oder so ähnlich und vielleicht brauchen wir, also du und ich, einfach auch eine Kultur der Offenheit in unseren Gemeinden, in unseren Familien, unseren Freundschaften und beim Radio. Ich sage das ja immer wieder. Wir Radiomacher sind ganz gewöhnliche Menschen, keine Übermenschen oder sowas. Wir reden oftmals von sehr, sehr heiligen Dingen, klar. Das ist ja immerhin ein christlicher Radiosender. Aber wir sind ganz normale Menschen, die mit ihren beiden gottgeschenkten Beinen mitten im turbulenten Leben stehen. Man muss übrigens nicht perfekt sein, um hier zu arbeiten. Und ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das gilt so ziemlich für alle Mitarbeiter von DWG Radio. Oder? Warte mal kurz. Willi? Arbeiten hier eigentlich auch perfekte Menschen? Hörst du mich? Das hat er jetzt nicht gehört. Sitzt ein wenig weit weg. Egal. Ich darf hier zumindest noch mitarbeiten und ich bin, sagen wir mal, nicht so ganz ideal. Aber zurück zum Thema. Es geht mir ums Gewissen heute. Wenn etwas unser Gewissen akut belastet, dann dürfen wir damit sofort zum Herrn Jesus kommen und ihn im Gebet anrufen. Das ist die beste und wirksamste Medizin. Dem Herrn Jesus die innere Not mitteilen, ihn um Vergebung bitten und sich dann eine extra Portion Vergebung abholen. Ist im Grunde ganz einfach und ich spiele das mit der Sünde nicht herunter. Ich bin mir nur des grenzenlos liebenden und auch vergebungsbereiten Wesens meines Herrn sicher. Schon der Prophet Jesaja ruft in Kapitel 30 den bußfertigen Menschen zu: Der Herr harrt darauf, dass er euch gnädig sei. Und im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, lese ich in Kapitel 15, als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, den verlorenen Sohn. Hier haben wir sie, die biblische Extraportion Vergebung. In manchen Fällen dürfen wir darüber auch mit geistlich gesinnten Freunden oder Freundinnen sprechen oder auch mal mit jemandem aus dem Gemeindeseelsorgebereich. Diese Aussprache, manche sagen Beichte dazu, dieses Gespräch also verändert unser Denken bezüglich des moralisch fragwürdigen Verhaltens in einer bestimmten Situation. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Werk »Gemeinsames Leben« ziemlich treffend über das Wesen der Beichte oder des Seelsorgegesprächs. In der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht. Das Unausgesprochene wird offen gesagt und bekannt.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Fragen zur persönlichen Gewissensforschung. Herr, du weißt alle Dinge. Johannes Kapitel 21, Vers 17. Weise Leute unterziehen sich zu bestimmten Zeiten immer wieder einer gründlichen ärztlichen Generaluntersuchung. Sie lassen ihren Gesundheitszustand testen. Entsprechend dem Ergebnis werden Konsequenzen gezogen. Als an Jesus Christus glaubende Menschen sollten wir uns auch einer anderen Untersuchung regelmäßig unterziehen, der Gewissensforschung unseres geistlichen Lebens. Dazu wollen die folgenden Fragen, sie sind zum Teil verschiedenen Beichtspiegeln entnommen, anleiten. Gehen Sie dieselben langsam, nachdenklich und betend durch. Wenn Sie dabei bestimmte Fragen ärgern, eilen Sie nicht den Gedanken weiter. Es könnte sein, dass gerade diese Frage für Sie besonders wichtig ist. Wenn etwas wehtut, ist meistens auch ein Schaden da. Wenn Sie sich diesen geistlichen Testfragen stellen, sollen Sie auf keinen Fall ungerecht gegen sich selbst werden. Wo Sie mit einem Ja antworten können, vermerken Sie es und sagen Sie Jesus Christus Danke. Wo Sie jedoch mit einem Nein antworten müssen, sollten Sie das nicht unbezeichnet lassen. Bitten Sie Jesus Christus, dass er Sie in diesem Falle heiligt, Ihnen den Mut und die Kraft zur Beichte schenkt, damit Sie zum Aufatmen durch den Zuspruch der Vergebung im Namen Jesu kommen. Erstens, spreche ich immer die Wahrheit? Zweitens, steht Gott bei mir an erster Stelle? Lasse ich mich von Gott korrigieren? Viertens, was tue ich überwiegend? Beten, loben, danken? Oder fluchen, schelten, jammern, meckern. Fünftens, ist mein Sonntag ein Tag der Sammlung oder der Zerstreuung? Sechstens, kenne ich noch Ehrfurcht meinen Eltern gegenüber? Siebtens, kümmere ich mich um andere, wenn sie in Not sind? Achtens, welche Wege gehen die heimlichen Gedanken meines Herzens? Saubere oder schmutzige? Neuntens, kann ich mich freuen mit den Fröhlichen oder sitzt der Neid in meinem Herzen? Zehntens, geht eine gute Beeinflussung von meinen Worten und meinem Wesen aus oder vergiftet meine Gegenwart stets die Atmosphäre? Elftens, lasse ich mich bestimmen von dem, was in mir und um mich ist, oder von dem, der mein Herr ist, Jesus Christus. Römisch 2. Erstens, gebe ich mindestens den Zehnten von meinem Einkommen für Gottes Sache? Zweitens, gebe ich regelmäßig? Drittens, gebe ich für Gottes Sache mehr als für mein ganz persönliches Interesse? Gottes Heiliger Geist will es in Ihnen wirken. Öffnen Sie sich ganz neu seinem schöpferischen Walten.
Es geht hier weiter mit einem M-Wort von Armin Jahns zum Wert des Menschen und zu dem Thema Minderwertigkeit. Der Buchstabe M ist heute also reserviert für Armin Jahns Männerwerk 120 M-Worte für Männer. Minderwertigkeit. Der Mensch ist so viel wert, wie er vor Gott wert ist. Seit 1991 wird in Deutschland das sogenannte Unwort des Jahres gewählt. Worte wie Überfremdung, Wohlstandsmüll, Ich-AG oder Peanuts. 2004 war es der Begriff Humankapital, Begründung, der Begriff reduziere den Wert des Menschen auf Kapital, auf Geld. Und tatsächlich,
Der Menschenwert wird in unterschiedlichsten Geschäftsfeldern auch klassifiziert, habe ich gelesen. Materialwert, rund 1.600 Euro. Ökonomischer Wert, irgendetwas zwischen 1 und 2 Millionen Euro. Absurd. Was macht eigentlich den Wert eines Menschen aus? Meinen Wert. Deinen Wert. Noch wichtiger ist die Frage, woran machst du selbst deinen Wert fest? An Leistungen? Können? Begabungen? Erfolg? Helmut Thielicke, der bekannte Theologieprofessor, wirft Gottes Liebe in den Ring. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Mir gefällt der Gedanke, dass mein Wert nicht an mir selbst hängt und nicht an den Berechnungen der Geschäftswelt. Unser heutiges To-Do? Vollende den Satz für dich. Ich bin wertvoll, weil...
Jetzt folgt der Text »Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an« von Tom Griffith, dem Autor von »Times of Restoration«. Es liest Christian Romstöck. Der Autor Tom Griffith gibt darin einen persönlichen Rat an heiratswillige Singles. Er schreibt: »Bleibt dran. Denkt niemals, Gottes Hilfsquellen seien erschöpft. Sie sind unendlich viel größer als unsere. Meint niemals, er könne keinen Partner aus dem Nichts besorgen, wenn ihr zu dem Ergebnis gekommen seid, für euch bestünde wenig oder gar keine Aussicht mehr. Ärgert euch nicht darüber, dass die Schrift Wert darauf legt, Gottes Willen in dieser Angelegenheit kennenzulernen. Er hat seinen Willen in Bezug auf euch, ob ihr ihm folgt oder nicht. Wenn ihr Gott vorauslauft und versucht, etwas zu erzwingen, sind die Folgen oft tragisch.
Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott, in deiner Hand sind meine Zeiten. Psalm 31, Vers 15 und 16. Ich habe spät geheiratet, mit 33 Jahren. Das war fast 12 Jahre, nachdem ich das erste Mal heiraten wollte. Jetzt kommen mir 12 Jahre nicht sehr lang vor. Damals aber erschienen sie mir wie eine Ewigkeit. Die Hälfte dieser 12 Jahre versuchte ich auf weltliche Weise, eine Frau zu bekommen. Weil ich kein Christ war, meinte ich, die Last, die Richtige zu finden, sei allein meine Sache. Mir lagen die Singles, Bars und Ähnliches nicht, aber ich lag stets auf der Lauer. Was ich auch den Tag übertrieb, immer galt ein Teil meiner Aufmerksamkeit der Suche nach einer Frau. War heute der richtige Tag? War das die richtige? Müsste ich jetzt eine Unterhaltung beginnen? Sollte ich sie zu einem Rendezvous einladen? Diese Weltsicht bereitete mir manche Angst und viel Ärger. Mich verfolgte der Gedanke, Gelegenheiten versäumt oder mich nicht genügend produziert zu haben. Selbst wenn sich eine Bekanntschaft anbahnte, hatte ich wenig Freude daran, denn nur allzu bald merkte ich, aus einer Heirat wird nichts. Was dabei aber oft herauskam, waren gefühlsmäßiges Durcheinander, falsche Hoffnungen und verwundete Herzen. Mit 26 wurde ich langsam nervös, weil meine Freunde einer nach dem anderen eine Frau fanden und eine Familie gründeten. Dann brachten mich verschiedene Fügungen nach Massachusetts, wo ich Christ wurde und mich taufen ließ. Als mir die Ansicht der Gemeinde über das Werben und Heiraten erklärt wurde, war ich verblüfft. Was? Ich sollte die Jagd und das Flirten drangeben und nur Gott die Sache überlassen und beten und mit einem Pastor darüber sprechen? Da ich gewohnt war, alles nach eigenem Wunsch in die Hand zu nehmen, schien mir das alles ziemlich verrückt. Das war zu passiv, völlig unamerikanisch. Doch es war auch etwas daran, Besonders, wenn ich die glücklichen Familien beobachtete, die diesen Weg gewählt hatten. Irgendwie schien die Sache Melodie zu haben und ich wagte einen Versuch. Als erstes empfand ich ein wunderbares Gefühl der Erleichterung. Zum ersten Mal seit vielen Jahren entspannte ich mich, indem ich die Dinge Gott übergab. Ich war völlig überzeugt, dass Gott uns gern die Wünsche unseres Herzens erfüllt. Ich hatte bis jetzt gewartet, da konnte ich auch noch ein wenig weiter auf die perfekte Frau warten, die Gott für mich bereithielt. Dann, nachdem ein einsames Wochenende dem anderen folgte, begann mein Entschluss zu wanken. Ich hatte eine gute Arbeitsstelle und einen netten christlichen Freundeskreis. Ich wohnte sogar bei einem frommen Ehepaar, das mich erziehen wollte. Aber der alte Adam in mir begann, gegen die Selbstbeschränkung auszuschlagen. Galt es nicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? War dies Warten auf die himmlische Auswahl nicht ein wenig zu extrem? Das Ende war, dass ich beschloss, die anderen hinter das Licht zu führen. Ich brach wieder aus, bis mein Gewissen mich plagte und meine Verbindung mit Gott gänzlich verschwunden war. Schließlich kam ich zur Besinnung, nachdem ich ein Pastor ernst gewarnt hatte. Dann, nachdem ich weitere verletzte Gefühle erregt hatte, schloss ich mich zu meinem eigenen Schutz der Gemeinde wieder ganz fest an. Dementsprechend waren die Jahre geistlich gesegnet und gefühlsmäßig steinig. Mit 32 meinte ich, ledig zu bleiben sei mein trauriges Schicksal. Ich sprach nicht viel darüber, doch begann ich zu fragen, ob Gott mich für immer ehelos sehen wollte. Diese Aussicht quälte mich. Dabei nahm ich wahr, dass viele Singles zufrieden und glücklich zu sein schienen, dass die Bibel beide Zustände gut hieß und sogar der Ehelosigkeit den Vorzug gab und dass große Werke des Glaubens von Unverheirateten getan worden sind, nicht zuletzt von Jesus selbst. Aber immer noch wollte ich gern heiraten. Lebenslanges Junggesellendasein erschien mir eine unerträgliche Last zu sein. Jedes Jahr, das vorbeiging, vertiefte in mir das Gefühl der Isolation, der Mangelhaftigkeit und dass ich es nicht schaffen würde. Beinahe wünschte ich mir, katholisch zu sein. Da hatten die immer unverheiratet Bleibenden, zumindest was die Religion betrifft, einen Vorteil, während sich ein Single bei den Protestanten einfach nur als überflüssig vorkommt. Während nun die Angst wuchs, rief mir Gott einen Namen ins Ohr. Er gehörte einer jungen Frau, die oberflächlich betrachtet höchst unpassend erschien. Der Unterschied im Alter und was den Hintergrund und die Erfahrung anging, war viel zu groß. Doch wollte der Gedanke nicht weichen. Gott hatte in gleicher Weise auch an der jungen Frau gearbeitet. Das zeigte sich schließlich. Wir wurden wie in einer heimlich arrangierten Hochzeit zusammengebracht. Gott war der Brautwerber. Niemals habe ich seinen Willen deutlicher verspürt. Und seine Wahl bestätigte sich in einer unbeschreiblich glücklichen Vereinigung. Für mich bestand die wichtigste Lektion darin, dass Gottes Zeitpunkt viel vortrefflicher war als alle meine Planungen. Meine Frau erweist sich täglich als ideale Partnerin, obwohl sie 12 Jahre jünger ist. Als ich mich zum Heiraten fähig hielt, war sie 14. Das wäre nicht gegangen und so hatte ich zu warten. Natürlich wusste ich das damals nicht. Wie Hiob sah ich nur mein augenblickliches Elend. Weil ich nicht sehen konnte, was Gott sah, schlug ich gegen den Stachel aus. Uns ist gesagt, dass wir vertrauen sollen, und wir finden sowohl in der Bibel als auch im persönlichen Leben Beispiele der Treue Gottes. Und doch, wie oft vergessen wir das und beginnen zu zweifeln. Mein Rat an heiratswillige Singles: Bleibt dran. Denkt niemals, Gottes Hilfsquellen seien erschöpft. Sie sind unendlich viel größer als unsere. Meint niemals, er könne keinen Partner aus dem Nichts besorgen, wenn ihr zu dem Ergebnis gekommen seid, für euch bestünde wenig oder gar keine Aussicht mehr. Ärgert euch nicht darüber, dass die Schrift Wert darauf legt, Gottes Willen in dieser Angelegenheit kennenzulernen. Er hat seinen Willen in Bezug auf euch, ob ihr ihm folgt oder nicht. Wenn ihr Gott vorauslauft und versucht, etwas zu erzwingen, sind die Folgen oft tragisch. Die Statistik redet eine deutliche Sprache. Genauso auch all die persönlichen Fälle, bei denen wir von missglückten Liebschaften und gescheiterten Ehen hören. Die Art und Weise, wie man in unserer Gemeinde die Brautsuche handhabt, scheint mir Gottes Rezept gegen die Verwirrung unserer Tage zu sein, wenn sie vielen auch ungewöhnlich genug vorkommen mag. Die darin aufgewachsen sind, wissen das nicht immer zu schätzen und nehmen gesunde und glückliche Ehen für selbstverständlich an. Sie verlangen vielleicht, es möge alles normaler zugehen, während alle, die das sogenannte Normale ausprobiert haben, wissen, wie untauglich es ist. Letztlich kann aber niemand das Glück eines anderen garantieren, noch können wir leichtfertig den Singles geduldiges Warten anempfehlen, weil Gott vielleicht will, dass sie ledig bleiben. Aber wir können einander trösten und geistlicherweise Mut machen, den Willen Gottes anzunehmen. Ob wir Singles oder Verheiratete sind, alle werden Kummer erfahren. Aber wahre Freude finden wir alle, wenn wir beständig das Joch tragen, das sich auf die Länge als sanft und leicht erweisen wird. Gedanken zu: Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an. Was Tom tat: Er hörte mit dem Werben auf. Er betete. Er nahm die Hilfe eines Pastoren an. Er hielt sich an die Gemeinde. Er gab nicht auf. Er verzweifelte nicht. Er wartete. Er trug das Joch Jesu Christi beständig. Was Gott tat: Er gab Tom einen Namen ein. Er ließ alles nach perfektem Plan geschehen.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Du hörtest soeben den Text »Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an« von Tom Griffith, dem Autor von Times of Restoration. Sprecher war Christian Romstöck. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Mein persönlicher Wunsch an dich lautet heute: Möge Gott dir immer geben, was du brauchst. Arbeit für deine fleißigen Hände, Nahrung für deinen hungrigen Leib, Antworten für deinen fragenden Geist, Freude und Liebe für dein warmes Herz und Frieden für deine suchende Seele. Möge Gott weder deine Gesundheit noch deine Vorräte und deine Arbeit verringern. Alexander Schmidt, Mikros Dynamis.